Moin war einfach komplex. Wir sind wieder Gerrit und der Burkhard. Moin Burkhard.
Moin Moin.
Und wir haben heute einen Gast, den Alexander Eisenhut. Er stellt sich gleich nochmal genauer selbst vor. Ja, er ist aber Experte im Bereich Embedded Systems und das ist auch unser Thema für die Folge. Wir wollen mal verstehen, was Embedded Systems sind, wie die Softwarearchitektur in einem Embedded System eigentlich aussieht, wo sie überall eingesetzt werden und ja, was es sonst noch zu erfahren gibt in dem Bereich. Aber ja, jetzt, Alex, überlasse ich dir mal das Wort. Wer bist du denn eigentlich und was machst du?
Ja, moin, moin. Mein Name ist Alex Eisenhut. Ich bin Embedded Software Architekt und wohne in Freiburg hier, Familienvater von zwei Kindern und habe meinen Weg in die Selbstständigkeit schon 1996 gefunden, war dort in verschiedenen Unternehmen tätig und seit ungefähr, sage ich mal, 10 Jahren bin ich jetzt Software-Architekt bei Embedded Systems, meistens in Teams, die agil arbeiten.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Embedded Software-Architekten und einem Embedded Entwickler oder Developer? Lässt sich das kombinieren oder ist das noch ein bisschen eine andere Rolle?
Je nach Teamgröße gibt es da eine dedizierte Rolle dazu. Also Teams, in denen ich unterwegs bin, das sind wir so ungefähr zu 10. Und bei der Softwareentwicklung gibt es einfach immer Architekturarbeit zu tun. Und als Softwarearchitekt bist du quasi der Kümmerer dieser Arbeit. Das heißt nicht, dass du es machen musst, sondern du musst es einfach auf dem Schirm haben, dass es gemacht wird.
Ja, schön, dass du da bist und uns und unsere Hörer beglückst mit deinem Fachwissen. Wie fangen wir denn mal an? Also willst du einfach mal einen Überblick uns geben über ein Embedded System, was das eigentlich ist und wo wir die finden?
Ein Embedded System ist eigentlich immer ein System, das eine ganz spezielle Aufgabe hat und das meist sehr zuverlässig erledigt. Embedded Systems sind eigentlich überall in unserer Umwelt. Ich nenne mal ein paar. Denkt mal an eure vielleicht ein bisschen modernere Kaffeemaschine. Da ist das Embedded System drin. Oder denkt mal an euer Auto, an ein Bremssystem, das ja ein Teil vom ganzen Autosystem ist. Da ist auch ein Embedded System drin. Oder denkt mal irgendwo in der Medizintechnik, dort wird ja ganz viel mit Embedded Systems gearbeitet, auch so endoskopische Operationen oder ähnliche Dinge. Es sind einfach immer Systeme, die ganz spezielle Aufgaben haben und das einfach ziemlich gut machen. Im Gegensatz dazu kann man vielleicht so einen PC und eine Software auf dem PC, das ist so eine generischere Geschichte. Ne? Auf dem PC kann man ganz viele Software-Applikationen haben, aber ein Embedded System macht halt nur eine ganz spezielle Aufgabe.
Könnte man sagen, dass ein Embedded-System sowas ist wie ein ganz, ganz kleiner Minicomputer, der irgendwie, weil die sind, also Embedded heißt ja eingebettet, da läuft ja irgendwie Software, also es muss ja aber auch irgendwie ein Computer sein, dass die Software da irgendwie läuft. Wahrscheinlich ist der dann irgendwie direkt an irgendwelche Kabel mit Kabeln verbunden, wo die Hardware dran ist. Ist das falsch, wenn man sagt, das ist irgendwie ein Minicomputer?
Ja, ein bisschen. Und zwar musst du zwischen der Technik und der Fachlichkeit unterscheiden. Die Technik kann ja alles möglich sein, was rechnen kann. Das kann ein Computer sein, das kann ein Mikrocontroller sein oder was immer. Aber das System hat ja immer eine fachliche Aufgabe. Ne? Das muss ja irgendwas ganz Spezifisches tun. Und das ist der Aspekt beim Embedded System. Die Aufgabe ist irgendwo integriert und nicht die Hardware.
Mhm. Also es ist quasi genau nicht so, dass ich irgendwie auf der gleichen Hardware verschiedene Apps zum Beispiel beim Telefon laufen lassen möchte und mir morgen überlege, mein Telefon kann noch was anderes, weil ich irgendwie eine neue Kalender-App habe. Sondern andersrum, ich habe irgendwie genau ein einziges Stück Software und das wird quasi in Hardware gegossen oder eingegossen. Und dieses Stück Hardware, so wie es da ist, kann auch nur oder macht auch nur dieses eine Programm, diese eine Aufgabe immer wieder gleich und immer wieder zuverlässig. Und es gibt nichts anderes, was da irgendwie reinfunken kann.
Ich glaube, du triffst einen Nagel auf den Kopf, weil das wäre ziemlich unvorsichtig, wenn du neben deinem wirklich deiner spezifischen Aufgabe noch den Rechner andere Aufgaben machen lässt, dann beeinflusst sich das in der Regel eigentlich und das möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Ne?
Kann man jetzt so sagen, man kommt bei dem Embedded System eigentlich von der Softwareaufgabe und designt eine Hardware, also die perfekt ist für diese Software im Gegensatz zum Telefon, was erstmal ja eine starke Hardware ist, die perspektivisch alles Mögliche an Software ausführen kann?
Eigentlich kommt es traditionell immer von der Hardware, weil du hast ja die Hardware-Schnittstelle zuerst, ne? Du hast irgendein Gesamtsystem und da gibt es dann verschiedene, ich sage es mal, Bussysteme, so Industriebusse oder ähnliches, wenn du im Automatisierungsbereich unterwegs bist oder du hast ein Gerät, das du ansteuern musst. Das gibt ja immer eine Hardware vor. Ne? Und dann kommst du mit deinem System, machst eine Hardware, die in dieses Hardware-System technisch reinpasst. Und dann kommt die Software drauf.
Ich glaube, jetzt musst du mal erklären, was ein Bus ist. Den kennen viele nur von der Haltestelle.
Ja, ein Bus ist erstmal was Allgemeines, was Kommunikation ermöglicht. Ne? Da kannst du einfach mit anderen Teilnehmern in diesem Gesamtsystem kommunizieren. Und das läuft dann oft über Busse. Und die Industrie hat ganz spezifische Bussysteme, sodass einfach das ein sehr offener Standard ist, damit sich Geräte rein integrieren können, ohne dass es die anderen stört. Also da ist schon sehr genau vorgegeben, wie die miteinander kommunizieren.
Kann man sich das so vorstellen, Alex, dass beim Bussystem dass Daten losgeschickt werden an einer bestimmten Stelle und jeder Teilnehmer, man könnte sich jetzt, ich nehme mal das Busbeispiel aus der echten Welt, Haltestellen, ja. Also die Busse selber sind quasi meine Datenpakete und dann habe ich ganz viele Haltestellen. Haltestellen sind diejenigen, die interessiert sein könnten an den Datenpaketen und dann fahren die Busse die Datenpakete an den Haltestellen vorbei und wenn eine Haltestelle Lust hat, nimmt sie sich was raus aus dem Datenpaket oder packt auch was rein. Also entweder steigt was raus, ein Teil aus dem Bus rausgenommen und oder es wird wieder was reingegeben und dann fließt es weiter. Aber man kann nicht verhindern, dass immer die Busse an einem vorbeifahren den ganzen Tag irgendwie. Das ist jetzt ein gemaltes Bild, aber es gibt ja andere Kommunikationsprotokolle, die sind ja immer Punkt zu Punkt. Ja? Da will ich genau mit einem, also ich sage ja immer Client Server, in der Webwelt gibt es ja immer das. Also ich kommuniziere exakt mit einer Gegenstelle und beim Bus weiß ich gar nicht so genau, wer irgendwie das alles erreichen wird und wer was damit macht, sondern da konzentriere ich mich eher quasi auf die, ja, auf so eine Art Kreisweg. Ne? Also der Weg ist festgelegt, wo die Linie 3 immer lang fährt, fährt irgendwo ab und kommt auch immer wieder an. Und das sind halt quasi meine Datenwege.
Wenn du dann deine Anwendung an Haltestelle 3 baust, in dem Haus dahinter, gehst da raus, steckst die Pakete in den Bus rein, der fährt los und bringt sie dann an Haltestelle 12. 12 hat vielleicht wieder eine Antwort und dann gucken wir, ob jetzt wieder bei 3, ob da für mich was drin ist, dann nehme ich es raus und dann ist eine Information, die die Applikation des Systems verarbeitet. Ja? Das passt schon so.
Gut, jetzt haben wir Busse im Sinne der Kommunikationstechnik mit Bussen aus dem Straßen, aus dem öffentlichen Nahverkehr erklärt.
Das ist doch prima.
Aber trotzdem, also nur klar zu machen, es sind zwei verschiedene Dinge. Es wurde jetzt nur ein perfekt passendes Bild kreiert, ja, was das gut erklärt. Okay, verstanden. Gut. Hat jetzt aber primär auch erstmal mit dem Embedded System nichts zu tun, nur das Embedded System oder wird eventuell gefüttert mit Daten aus diesem Bus letzten Endes, ne? Oder zieht sich dort Daten raus. Ja. Okay, gut. Also so ein Embedded System ist eingebettet. Also ich glaube, ein eingebettetes System ist auch etwas, was man ja, sagt wahrscheinlich auf Deutsch oder wie ist das im Lingo, wenn du unterwegs bist bei deinen Kunden, sagt man eingebettetes System oder Embedded System, worüber spricht man da?
Man spricht eigentlich den englischen Embedded System an, aber klar, das im Deutschen heißt es eingebettetes System als direkte Übersetzung.
Okay, und ich würde versuchen, noch weiter zu verstehen, wo die Unterschiede sind zu einem normalen PC und einem normalen Telefon, was wir so kennen. Denn ich glaube, für unsere Hörer ist es am einfachsten, von irgendwas zu starten, wo man eine Vorstellung von hat, wo man schon mal was verstanden hat, um dann auf so ein unbekanntes Terrain wie Embedded System zu gehen. Ich stelle noch mal eine These auf. Alex, du korrigierst mich, wenn ich das falsch mache. Für mich ist ja auch noch so ein Unterschied, wenn ich jetzt so ein Telefon zum Beispiel starte, also wenn es aus war und ich starte es, dann komme ich ja irgendwie erstmal auf so einen Startbildschirm oder auch beim Betriebssystem ist ja ähnlich. Ne? So, dann wird irgendwie alles geladen, dann sehe ich irgendwie einen Desktop oder eine Oberfläche und dann muss ich erstmal auswählen, was will ich überhaupt machen. So, ja, jetzt mache ich Spotify an oder ich mach Word auf oder irgendwie was, ja. Und kann man sich da beim Embedded System das so vorstellen, dass sobald ich das unter Strom setze, also wenn ich das anschalte und das Strom bekommt, dass das wie so eine Art Kiosk-System ist. Also da kann ich ja nichts auswählen. Ich habe ja auch oft gar keinen, vielleicht habe ich gar kein Interface dazu, dass ich irgendwie als Mensch damit agieren kann. Ich habe ja gar keinen, vielleicht auch noch nicht mal ein Display da dran. Und es nimmt einfach sofort seine Arbeit auf. Und die Arbeit ist halt ganz klar fest definiert, weil wir vorher gesagt haben, es gibt ja nur eine Aufgabe und ein Programm, also kann das sofort gestartet werden. Ja. Und wenn ich es ausmache, ist auch egal. Also ich kenne so ein bisschen von, ich habe so einen Drucker zu Hause. Den kann ich halt aus und an machen. Mein Sohn macht das immer. Ja. Und dann das quält mich immer, weil der macht das halt aus und an, so ganz schnell hintereinander und das startet. Und ich denke immer, irgendwann bleibt das hängen und stirbt so, weil der arme Softwareentwickler, was muss der sich alles gedacht haben, dass der das ab kann, ja. Und dann denke ich, ist vielleicht ein Embedded System und es ist ihm alles völlig wurscht. Ich mache das halt an und dann passieren halt Routinen und wenn es zwischendurch ausgeschaltet wird, ist auch egal. So. Du nix da. Mal gucken, was ich jetzt für einen Quatsch erzählt habe.
Nee, also das kann man schon so vergleichen. Na, wenn du einem Prozessor den Strom anmachst, dann springt er erstmal auf eine vorgegebene Adresse im Speicher oder in der Hardware und startet erstmal so von null an. Ne? Dann wird Schicht für Schicht, sage ich jetzt mal, in Betrieb genommen und dann irgendwann ist man da aus seiner Hardware-Initialisierung draußen und dann geht es in die Software. Ne? Wann auch immer dein Sohn ausschellt, wenn es ein robustes System ist, macht das dem überhaupt nichts aus. Ne? Du kannst da auch immer den Stecker rausziehen oder ähnliche Dinge. Wenn was kaputt geht, dann ist es meistens im applikativen Bereich, dann wird auf der Hardware manchmal zum Beispiel Daten nicht mehr richtig abgelegt oder ähnliche Sachen, aber bei Embedded System hat man selten diese Anforderung, beziehungsweise man designt sie so robust, dass also eine Redundanz, also wenn was schief geht, hat man immer zum Beispiel in so sicheren Systemen doppelte Speicherung. Ja. Und wenn der eine gerade korrupt ist, weil der Sohn halt gerade in dem Moment den Strom rausgezogen hat, dann nimmt er den anderen Speicher, der robust ist, und handelt es dann selber. Das ist dann beim Entwurf, muss man das schon mal drauf achten. Ja.
Jetzt sagst du, Alex, Speichern und Speicherung. Das heißt, mein Drucker speichert, hat also, obwohl das irgendwie nur so ein ganz kleines Mikrochipchen ist, vielleicht dünn wie eine Briefmarke oder irgendwas, auch so von den Ausmaßen ungefähr, das hat dann auch irgendwie eine Festplatte drin und kann irgendwie was speichern. Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, so eine kleine Hardware oder so ein System, ein Chip, wie man so auch allgemein sagt, das ist ja ein System aus verschiedenen Hardware-Bausteinen. Und es gibt ja immer ROM-Speicher oder Programmspeicher, der kann nur gelesen werden. Dann gibt es RAM-Speicher, der auch geschrieben werden kann. Und den gibt es dann noch in volatil oder in statisch, ne? Also der in persistent, der verliert dann sein Gedächtnis nicht mehr, wenn man einmal reingeschrieben hat. Und der andere ist der Arbeitsspeicher, mit dem das Programm immer arbeitet, wenn es ausgeführt wird.
Und ich habe ein Stichwort EEPROM, das höre ich immer so als Buzzword, haben vielleicht unsere Hörer auch schon mal gehört, ja, hier hat das Ding EEPROM oder irgend sowas. Kannst du einmal EEPROM aufklären? Was ist EEPROM? Hat das was mit Speicher zu tun?
Ja, das hat ROM zum Schluss, das ist ein Read-Only Memory eigentlich. Aber man kann in EEPROM einfach reinschreiben, rauslesen, aber es ist ein eigener Hardware-Baustein mit einer bestimmten Technologie, um dort persistent Daten abzulegen.
Persistent heißt, ich kann ausschalten und was ich vorher geschrieben habe, bleibt erhalten. Wenn ich wieder anschalte, kann ich darauf zugreifen.
Genau, dauerhaft.
Jetzt sind wir schon also bei der Hardware und du hast jetzt System on Chip gesagt oder on a Chip. Mhm. SOC oft abgekürzt, SOC, ne?
Ja.
Da würde ich gerne noch mal kurz bleiben, weil die spielen ja, glaube ich, eine wichtige Rolle in Embedded Systems. Ne? Warum heißt das nicht einfach Chip? Warum heißt das System on Chip? Oder also erklär doch mal.
Ja.
Das lese ich tatsächlich oft. EEPROM habe ich offen gestanden noch nie gehört, aber System on Chip schon häufig. das ist ja anscheinend die Grundlage. Also lass uns doch da mal ein bisschen erklären, was das ist.
Ich würde mal sagen, die sind zuerst in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren groß geworden. Je komplexer die Systeme werden, desto leistungsfähiger wird die Hardware. Und in so einem Chip, also es ist ein Baustein, ist ein ganzes System integriert. Da können mehrere CPUs integriert sein, da können mehrere Arten von Speicher integriert sein, da können so ganz spezielle Bussysteme schon drauf sein. Zum Beispiel kann da schon USB drin sein oder alle anderen Peripheriebusse, da muss ich nicht aufzählen, ich glaube, es verwirrt nur. Aber das ist massig an so einzelnen Komponenten drin, die man dann aber auch ganz individuell verschalten kann und benutzen kann. Ne? Und es ist natürlich schon Wahnsinn, dass du so ein System hast, das du für dann ganz viele Anwendungsbereiche vorkonfigurieren kannst. Die sind natürlich schon ein bisschen so Grundausstattung. Also entweder mache ich da Bildverarbeitung da vielleicht drauf oder ich integriere mich in so industrielle Bussysteme oder ich mache vielleicht Videobearbeitung. Das sind dann schon Chips drin, die schon so spezielle Aufgaben erfüllen können. Und je näher oder je dedizierter die Hardware ist, desto leistungsfähiger kannst du das auch machen. Wenn du JPEG in Software, also JPEG ist so ein Bildformat, wenn man das runterrechnet in Software, brauchst du um ein Vielfaches mehr Zeit, wie wenn du eine dedizierte Hardware-Komponente hast, die das machen kann. Deswegen spezialisiert die Hardware schon ein bisschen für ihre Anwendung.
Und die dann aber jetzt tatsächlich durch die Software, durch das eigentliche Programm, dann letzten Endes ihre Aufgabe perfekt erfüllen kann oder überhaupt erst ihre Aufgabe erfüllen kann.
Ich habe immer gehört, Firmware, Software, Hardware, so diese, ne, also Hardware ganz unten. Und dann wird ja oft gesagt, also mit dem Embedded-Sachen, mit denen ich arbeite, ich weiß gar nicht, ob das in deiner Welt Embedded ist, aber ich habe ja mal diese Arduino.
Welche sind das denn?
Die Arduino-Sachen, ja. Ja, die Arduino-Chips, also das sind schon auch System-on-a-Chip, die sind ja ganz klein, also so Die kleinsten sind irgendwie so groß wie zwei Briefmarken aneinander, etwas dicker. Und da hat man ein paar Kilobyte mal für unsere Hörer, ne? Also Arbeitsspeicher und so weiter ist im Kilobyte-Bereich irgendwo. Ja? Also hier nichts hier mit Gigabyte und so. Muss auch schon gucken, was man da tun kann. Aber da heißt es auch schon, wenn ich da drauf programmiere, sage ich mal, dann ist das wahrscheinlich schon durch dieses Arduino-System irgendwie so eine Art, ja, schon einfach gemacht vielleicht, als dass ich jetzt so ganz low-level da bin. Und es gibt halt quasi eine Firmware, heißt es immer, eine Firmware schon vorinstalliert auf diesen Arduino-Chips. Und die regelt wahrscheinlich diese, ja, dieses Miteinander und die Steuerung der Komponenten, die du aufgezählt hast, also zum Beispiel der aufgelöteten und schon mitbereiteten Schnittstellen, was weiß ich, Bluetooth und USB und so weiter. Aber kannst du uns, Alex, vielleicht nochmal genau auseinanderdröseln? Oder gibt es da auch nur Grauzonen und ist das Verhandlungssache? Was genau ist Hardware, Firmware und Embedded Software, also die Software, die immer noch auf dem Chip ist? Und macht man diesen Unterschied heute noch oder gibt es da fließende Übergänge?
In meiner Welt ist diese Begrifflichkeit Firmware ist die komplette Software, die auf einem Mikrocontroller läuft.
Ah.
Das sind die ganzen Schichten. Wenn du ein Betriebssystem drauf hast, ist das Betriebssystem und dann die Applikation drauf und so weiter und so fort. Aber in deinem Fall programmierst du ja irgendwie auch schon in der Software vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht ist da schon irgendeine Art von Software gestartet und die nennt sich Firmware und du machst dann nochmal eine Applikation zusammen mit der anderen Grundsoftware, wird es dann eine Firmware. Eigentlich ist meine Welt so, ich lade die Firmware auf ein Embedded System und das ist die Software und der Rest ist Hardware.
Ah, okay, das macht mir das ein bisschen einfacher. Es ist so ein bisschen, ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir ist, also es ist ja so, dass man, das ist ja auch ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt Software entwickle an meinem Laptop, dann hat mein Laptop natürlich ein Display angeschaltet und ich entwickle direkt die Software mit dem Gerät, wo die auch dann später läuft. Also Entwicklungsumgebung und Editor für die Software zum Entwickeln und Ausführgerät für die Software ist im Notfall, wenn ich im Testmodus bin und es nicht gerade die Cloud geladen habe, das gleiche Gerät. Das funktioniert natürlich nicht für so ein Embedded-System. Wenn ich auf meinem Arduino-Chip, der hat gar nicht die Power, irgendeinen Editor mir anzuzeigen. Das heißt, ich benutze jetzt meinen Laptop, um die Software zu entwickeln. Die würde aber nie laufen auf meinem Laptop, weil das funktioniert nicht, weil der Arduino halt eine ganz andere Hardware ist und so. Aber ich habe quasi einen speziellen Editor mit ein bisschen Unterstützung, der mir sagt, okay, das wird schon ganz gut werden für das, was du dann machst. Dann kompiliere ich das. Ich schreibe das in C++ bei Arduino und habe so zwei wichtige Funktionen. Die eine heißt Setup. Die passiert, passt so ein bisschen zu dem Kiosk-System, was ich gesagt habe. Setup wird genau dann aufgerufen, wenn der Strom dran kommt. Dann wird die einmal aufgerufen, die Setup. Da kann ich alles Mögliche initialisieren und so weiter. Und die andere Funktion heißt Loop. Und die wird so schnell aufgerufen, wie dieser Mikroprozessor, der auf dem Arduino ist, halt takten kann. Also eigentlich furchtbar schnell im Kreis und da läuft dann eigentlich die Software drauf, die ich so machen möchte. Ja. Und wenn ich das dann geschrieben habe, die Software, dann kompiliere ich das. In C++ muss man das kompilieren, dann entsteht ein binäres Produkt, ein Paket aus binären Zahlen und das kann ich dann per USB-Kabel runterladen auf den Arduino-Chip. Ja. Und sobald das da draufgeladen ist, kriegt der Strom und das führt sich aus, ja. Also so ist meine kleine Welt embedded. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber dann verschmilzt wahrscheinlich das, was ich getan habe als Anwendungssoftware mit der Software, die da schon drauf ist, zusammen zu einem großen Block Firmware und der ist dann halt quasi da drauf und wird ausgeführt. So habe ich jetzt deine Definition verstanden.
Ja, so würde ich jetzt aussehen. Okay. Du lädst dann in den Applikationsteil deine Applikation mit rein. Das eine, was du gesagt hast, ist bestimmt die Initialisierung des Microcontrollers, weil du hast ja verschiedene Bausteine drauf, die können verschiedene Aufgaben machen, du kannst sie verschieden konfigurieren, ne? Und danach läuft dann noch die Anwendung, ne? Das passt.
Ja, genau. Und da geht es immer ganz viel darum und ich weiß nicht, ob das, wenn das zu weit führt, dann musst du mich hier gleich mal abgrätschen, aber da geht es immer ganz viel darum, bei der Initialisierung zu sagen, welche Pins, mit welchen Pins ich irgendwas mache und die auslese. Und es gibt analoge Pins, also analoge Input-Pins, analoge Output-Pins und digitale Input- und digitale Output-Pins. Und diese vier Sachen, es gibt viele Konzepte im Embedded, wir wollen jetzt auch nicht unsere Zuhörer überfordern. Aber ich glaube, dieses A, also analog Input, Output, digital Input und Output, ist das was bei dir auch in deinen täglichen Aufgaben eine Rolle spielt? Und wenn das sehr zentrales Thema ist, können wir das kurz einmal anleuchten.
Sagen wir mal nicht mein Metier als Software-Architekt, aber für die Produkte, für die ich unterwegs bin, die haben auch analoge Ein- und Ausgänge und digitale Ein- und Ausgänge. Aber natürlich, genau.
Okay, und damit kann ich dann quasi einfach einen Strom auslesen oder sowas. Wenn ich sage analoge Eingang, dann habe ich irgendwie eine Spannung anliegen und dann kann ich quasi an dem Pin quasi, also da liegt dann irgendwie 3 Volt an, dann kann ich quasi in der Software direkt auslesen, okay, es sind 3 Volt. Also das wird dann umgerechnet in irgendeine Floating-Zahl oder eine Integer-Zahl, egal. 3 Volt entsprechen dann 256 zum Beispiel und wenn 0 Volt ist, ist es 0 und alles dazwischen ist halt der Zahl dazwischen. Und dann kann ich anfangen quasi aus einem Gerät, was irgendwie Strom abgibt oder wo ich eine Spannung setze, denn es gibt ja Input und Output, das eine ist halt quasi lesen und das andere schreiben, dann kann ich damit anfangen schon zu lesen und zu schreiben und irgendwas zu steuern und zum Beispiel irgendeine Spannung zu regulieren, was dann dafür da ist, dass das Gerät, was weiß ich, ja, irgendwie...
Die Kaffeemaschine, dass sie sich aufheizt.
Genau, ja. Ja, also das ist, ich glaube nicht, dass das die Leistungsspannung ist, da kommt nochmal ein Teil dazwischen, aber genau.
Ja, aber wir müssen ja irgendwie mal jetzt wieder den Bogen kriegen. Am Anfang hatten wir die Anwendungsbeispiele und dann meinte Alex, gäbe es die Kaffeemaschine, du hast gesagt, ein Bremssystem im Auto, du hast gesagt, irgendwas in der Medizintechnik, also eigentlich überall da, wo du ein Gerät hast, was irgendwo in drin auch Software hat letzten Endes, ne? Und aber jetzt kein Display oder so per se, sondern eigentlich nur eine Aufgabe erfüllt.
Ja, genau, also Display ist ein Teil des Gesamtsystems, es ist eine Ausgabeschnittstelle, ne? Und Knöpfe oder whatever, Buttons sind Teil des Systems, es ist die Schnittstelle zum Menschen und es ist eine Eingabe.
Jetzt sind wir schon ein bisschen eingestiegen in die Entwicklung, also wie sieht denn so ein Entwicklungsprozess aus von irgendeinem Embedded System? Und mach gerne mal ein Beispiel, also schnapp dir irgendwas, vielleicht kannst du ja anonym von einem Kunden erzählen oder denkst dir schnell eins aus, weiß nicht, neue Kaffeemaschine oder neues Auto, neues Bremssystem. Und wie geht's los? Ja, wie wird Embedded Software entwickelt? Was und welche Rolle spielt Architektur dann dort auch? Ja, führ uns doch mal durch diesen Prozess.
Okay, dann machen wir mal die Kaffeemaschine. Ich glaube, das ist schön, das versteht jeder. Ein Hersteller kommt her und sagt, er möchte eine neue Kaffeemaschine. Er hat ein super Konzept. Zum Beispiel möchte er es besonders energiesparend machen oder es kann super schnell aufheizen oder was auch immer. Das heißt, er hat eine Systemidee. So. Und dann überlegt er sich, was das System denn alles können soll, beschreibt es auf irgendeine Art und Weise. Und dann kommt der Systemarchitekt eigentlich ins Spiel erst, ne? Der designt dann das System. Das heißt, der entscheidet, hier brauche ich eine kleine elektronische Schaltung, um das anzusteuern, hier brauche ich das. Und dann habe ich hier innen drin meinen Microcontroller, wähle dann auch den Microcontroller passend für die Anwendung aus. Ne? Der wird dann kein System on a Chip mit irgendwelchen gigantisch schnellen Prozessoren nehmen, sondern der wird ein ganz kleines, kostengünstigen Microcontroller auswählen und dann integrieren in quasi so ein Systemdiagramm. Also man zeichnet sich zuerst so ein kleines Diagramm, wo man das ganze System designt. Und mit diesem System geht man dann eigentlich her und spezifiziert es.
Mach noch ein paar Beispiele. Also ich will jetzt eine Kaffeemaschine, ich will, dass die WLAN hat, weil ich möchte die schon aufheizen lassen können. Das ist eine Siebträgermaschine, die soll sich schon aufheizen, wenn ich in der Nähe von meinem Haus ankomme, nach meiner Morgenrunde joggen. Ja, dann soll das Ding aufheizen, damit ich, wenn ich da oben bin, in der Wohnung gleich Kaffee machen kann. Ja.
Genau, das heißt, er würde einen Microcontroller auswählen, der schon WLAN unterstützt. Ne? Und dann musst du an dein Gerät, an deine Kaffeemaschine eine WLAN-Antenne irgendwo integrieren. Und dann musst du, wenn wir jetzt beim WLAN bleiben, dann auch beschreiben, was es denn jetzt über WLAN oder über eine LAN-Verbindung machen soll. Also ein Use Case musst du beschreiben. Also sprich, immer wenn ich komme, auf mein Smartphone drücke oder von unterwegs, schalte ich meine Kaffeemaschine ein und das ist dann quasi eine Systemfunktionalität, die du über irgendeine Schnittstelle eben reinbringst.
Das heißt, wenn du zeichnest, was du gesagt hast, wenn du dann quasi den Mikrocontroller auswählst und eine WLAN-Schnittstelle und du das irgendwie zeichnest, kann ich mir das vorstellen wie beim richtigen Architekten, der in einem CAD-Programm quasi ein Haus zeichnet, nur dass du quasi jetzt hier den Mikrocontroller zeichnest als Hardware quasi. Und wenn du dann alles ausgewählt hast, die ganzen Einzelkomponenten, den quasi aufs Blatt Papier oder wahrscheinlich mit dem richtigen, es gibt wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich, hochspezialisierte Programme, mit denen man das quasi so wie beim CAD-Programm halt designen kann, dann suchst du dir eine Firma aus, die das halt sehr günstig produzieren kann in einer hohen Schlachtzahl und dann ist das quasi echt ein Stück, also die ganz kleinen Komponenten, die gibt es aus dem Schrank vielleicht im besten Falle, aber das ganze System, dann dieses Embedded, ja, das Brett, Das ist dann das SOC. Das ist dann individuell für die Kaffeemaschine, wird das dann gemacht irgendwo in, was weiß ich, ja, und kommt zurückgeschickt per Post und dann fängst du an, die Software da drauf zu laden, oder?
Also diesen SOC, den musst du ja erst noch auf eine Platine bringen. Ne? Also du brauchst noch ein Stück Elektronikentwicklung dazu, noch Hardwareentwicklung. Und jetzt musst du ein bisschen aufpassen, ich bin Softwarearchitekt und kein Systemarchitekt.
Ja.
Das mache nicht ich, sondern ich habe das einfach mal exemplarisch beschrieben.
Also, System ist designed, jetzt sagen wir mal, die Hardware ist bestellt und beauftragt und man hat die jetzt da, ja, und der SOC ist auf einer Platine. Jetzt will ich Software dafür schreiben. Wie geht das?
Zuerst mal eine Softwarearchitektur überlegen.
Wie könnte die aussehen?
Na, jetzt muss ich mal kurz, glaube ich, Softwarearchitektur abholen. Es ist so, sagen wir mal, eine grobe Strukturierung dessen, was die Software leisten soll. Und da arbeiten wir ganz gerne mit logischen Komponenten. Ne? Zum Beispiel Kaffeemaschine habe ich irgendwas, was meinen Durchlauferhitzer oder Boiler ansteuert, das die Temperatur hält. Dann habe ich vielleicht noch irgendwas, wenn ich schon weiß, dass es WLAN gibt, dann habe ich irgendwas, was kontrolliert das Ein- und Ausschalten der Maschine aufgrund irgendwas. Das kann ja einmal über den An- und Ausschalter sein, aber zusätzlich möchte ich dann eben auch noch über WLAN einen ausschalten. Das hat natürlich auch verschiedene Anbedingungen. So. Und die Architektur, die hat ein bestimmtes Muster. Es gibt so Softwarearchitekturen für Kaffeemaschinen vielleicht jetzt ganz passend und es gibt Softwarearchitekturen, die für Bildverarbeitung ganz passend sind. Und dann gibt es so Softwarearchitekturen für Systeme, die ich super erweitern können will. Von ihrer Art her unterscheiden sie sich in den Qualitäten. Was möchte ich mit dieser Software machen können? Weil Qualitäten sind so das, was nicht die Funktionen sind, sondern was eine andere Abstraktionsebene ist. Eine Software, die sehr performant ist, hat eine andere Architektur wie eine Software, die eine einfache Benutzeroberfläche darstellt vielleicht. So kann man sich das entscheiden. So Grundorganisation von Software, ja.
Eine Sache würde ich gerne nochmal vertiefen. Wir haben ja auch schon mal in unserem Podcast über Funktionen gesprochen und über grundsätzlich, wie Software aussieht. Da gibt es also bei der Software, die wir so als Nicht-Embedded-Software benutzen, sondern als normale Software, sage ich mal, gibt es sowas wie Klassen und Objekte und Funktionen. Gibt es das Konzept Funktion auch auf diesem Level? Und wenn, dann würde ich nämlich jetzt schon sagen, du hast ja das Beispiel genannt, An- und Ausschalten. Und ich habe jetzt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Entweder drücke ich auf den Knopf an der Maschine zum An- und Ausschalten oder Gerrit schickt irgendwie auf dem Telefon das Anschalten-Signal. Das heißt, über zwei unterschiedliche Wege kommt jetzt das Event, bitte anschalten, rein in die Software. Und am Ende habe ich aber quasi ja nur diesen Boiler-Kreislauf, wo ich ihm einmal sagen muss, jetzt an. Ja. Und würde man dann auch als Architekt sagen, okay, das packen wir irgendwie in eine Funktion, ja, irgendwie Boiler an, könnte die ja heißen, ja, oder Heat Up oder Heating oder irgend sowas. Und dann designe ich mir das so, dass ich quasi verschiedene Wege habe oder verschiedene Events habe, die dann auch beide auf diese eine Funktion zugreifen können, damit ich nicht so ein Spaghetti bekomme und dann das Anmachen und Hochheizen für den Knopf von außen programmieren muss und dann nochmal das Anmachen und Hochheizen oder Ausmachen für das WLAN-Ding machen muss und vielleicht fällt mir noch was Drittes und Viertes ein und dann habe ich irgendwie einen riesen Code und Spaghetti. Mhm. Und strukturiere ich also quasi dann den Code auch so, dass es irgendwie effizient genutzt werden kann. Ist das auch Rolle des Embedded Software-Architekten oder ist das auf dem Level gar nicht so abstrakt zu sehen mit Funktionen und so weiter, dass das einfach noch vom Code her noch irgendwie, wie soll ich sagen, noch Hardware näher und nicht so zusammenzufassen, wie ich das gesagt habe.
Das kannst du schon vergleichen. Du hast halt ganz viele Dinge, die dazu führen, um letztendlich den Boiler an- und auszuschalten. Du hast so, von oben hast du ja schon gesagt, es gibt so ein Ereignis, aber damit das Ereignis eben den Boiler an- und ausschalten müsst, sind noch ganz schöne Menge andere Bedingungen müssen erfüllt sein. Das heißt, in der Architektur würdest du jetzt eine Komponente machen und würdest sagen, okay, diese Komponente ist für das Ansteuern des Boilers verantwortlich. Das ist jetzt von der Abstraktionsebene größer als eine Klasse, eine einzelne, sondern das ist einfach mal so ein Aufgabenbereich. Mhm. Dann habe ich aber noch eben die anderen Aufgabebereiche und dann habe ich so Schnittstellen zwischen diesen verschiedenen Bereichen der Software und das ist das, was man so quasi als Architektur bezeichnet. Also ich als Architekt entwickle mit dem Team so eine Vision und sage, okay, wie wollen wir unsere Software strukturieren? Wir alle kennen schon die ganzen Anforderungen und dann kümmere ich mich, dass die Schnittstellen stimmen, dass dann alles gedacht ist, was es können muss, aber das Team, das es entwickelt, das kümmert sich dann wirklich ums Codieren, um das Austesten, um das auf das Gerät bringen. Das Wichtige ist, dass wir beide natürlich das gleiche Bild haben, der Architekt und das Team.
Mhm. Gut, dann steht diese Software, wie auch immer, ob man sich da wiederholt in den Funktionen oder ob man da Dinge wiederholt, wenn das Burkhard vielleicht weiß, hast du auch eine Ahnung, ich weiß nicht, wie Embedded Software geschrieben wird. Hast du mal Embedded Software geschrieben, Burkhard? So rumgefragt, außer für Arduino?
Nee, ich habe nur als Hardware nur diese Arduino-Sachen da gehabt. Aber auch da kannst du ja auch unter dieses Level, was ich gerade gesagt habe, Setup und Loop, da machst du die Anwendersoftware. Ich habe aber mal eine Bibliothek geschrieben für das Arduino und das ging bei Arduino sehr wohl mit der Programmiersprache C++, die ja voll in der Lage ist, Funktionen, Objekte, Klassen und so weiter darzustellen. Und da musste ich mir eigentlich ähnliche Fragen stellen wie über der normalen Softwareentwicklung, dass ich das so gut strukturiere und zusammenbastel, dass ich einen möglichst kurzen, effizienten und sehr wartbaren Code habe. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit, ich glaube, also was ich gehört habe, ist ja, dass die Hardwareentwicklung, die geht ja immer weiter voran. Also wir können ja heute auf viel kleinerem Raum, auch wenn es embedded ist, schon viel mehr schaffen und auch bei niedriger Energieeffizienz und so weiter. Und dann sind so Sprachen wie C++ oder C, ich glaube C ist ja so der Urstandard, aber C++ sind, glaube ich, schon auch Sprachen, mit denen solche Kaffeemaschinen programmiert werden, oder? Und dann habe ich das in der Hand. Oder gibt es noch andere Programmiersprachen, sage ich mal, für Embedded-Systeme?
Es ist im Endeffekt nicht mehr als die Programmiersprache. Da gehört nicht mehr dazu. Ne? Ich habe ja nur eine Sprache, ich habe einen Compiler und der übersetzt es in Maschinencode. Und einfach eine interessante Erkenntnis, dem Maschinencode sieht es nicht mehr an, ob der in C++, in C oder in anderen Programmiersprachen geschrieben ist. Ne? Und jetzt die zweite Frage nach der Programmiersprache. Ja, C und C++ sind die angestammten. Ganz früher war man Assembler, aber das kommt nur noch ganz selten zum Einsatz. Und Rust ist so eine Programmiersprache, die sich so gerade erhebt und, sage ich mal, den Einzug anfängt. Klar, man kann auch Java natürlich auf so einem Embedded-System laufen lassen. Ich meine, Arduino kannst du bestimmt auch mit Java programmieren, nehme ich mal an. Du hast halt dann immer so ein bisschen Overhead. Da wird ja Programmspeicher einfach benötigt, wenn du komplexe oder abstraktere Programmiersprachen wie Python oder was auch immer.
Ja.
Du auch so einen Chip drauf haben möchtest.
Vielleicht haken wir das nochmal fest. Ich wiederhole das mal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Konzept, was vielleicht wir unseren Hörern mitgeben können. Also das Konzept des Compilers. Und weil du sagst es, dann ist es eigentlich egal. Das sehe ich ja genauso. Also wir haben, was ist denn nochmal genau der Compiler? Also wir haben eine Programmiersprache, C oder C++. Das ist wie Englisch oder Französisch. Ja? C++ sage ich immer so ein bisschen eher wie Latein, ne? Also unter den Entwicklern. Schon ziemlich haarig. Ja. Aber trotzdem irgendwie eine Sprache, die man als Mensch irgendwie komprimieren kann. Also kann man verstehen, kann man lesen und so weiter. Was man nicht mehr kann, ist das, was dann passiert. Der Compiler, der C++-Compiler nimmt diese quasi in so eine Art Englisch geschriebene Sprache, die man noch als Entwickler verstehen kann und komprimiert das in wirklich eine Abfolge von Einsen und Nullen, ein Binärpaket. Und zwar, jetzt ist wichtig, es gibt der gleiche Stück Code, kann im Prinzip mit unterschiedlichen Einstellungen des Compilers für verschiedene Hardware fertig gemacht werden, sodass es dann da gut läuft. Das ist wichtig. Also da steckt total viel Know-how in dem Compiler, ein binäres Bündel zu schaffen, einen Maschinencode, nämlich der Mikrocontroller, der versteht nur Einsen und Nullen. Ne? Der versteht nicht mehr hier irgendwie if, then else oder irgend sowas. Ja? Der versteht nur diese Einsen und Nullen im Bündel und zwar auch nur so, wenn sie für seine Architektur richtig zusammenkondensiert wurden. Ja? Und dieses Kompilieren, das kann ich noch machen überall, irgendwo, auf meinem Laptop, egal. Aber dieses binäre Bündel, was da rauskommt, das ist dann nur noch ausführbar für die Embedded-Hardware, für die ich es dann halt quasi gedacht habe und dahin lege. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Hak ein, Alex, wenn ich zu stark vereinfacht habe. Ja.
Er versteht nicht Nullen und Einsen, weil das wäre ja sehr binär, würde er nur Nullen und Einsen verstehen, sondern er hat eigene Befehle, die er versteht. Ein Instruction Set. Ich weiß es nicht genau. Die RISC-Prozessoren, so ganz spezielle Prozessoren, ob die jetzt 20, 30, 40 Befehle haben, was sie verstehen, weil was machen die? Die schreiben irgendeinen Wert an irgendeine Stelle oder Register im CPU, dann berechnen können sie ja schon, also die können ja schon ein bisschen so mathematische Operationen durchführen und. Mhm. Du nimmst nicht denselben Compiler für unterschiedliche Hardware, sondern du nimmst einen Compiler, der eine spezielle Hardware unterstützt, um diese Instruktionen herzustellen als Programm.
Okay, perfekt. Das heißt, du sagst, so ein Mikrocontroller hat ein minimales Set. Das hatten wir auch mal eine Folge, das stimmt. Von ganz unten an der low-levelsten Kante irgendwie Befehlen. Das sind vielleicht nur 10, 20 oder irgend sowas. Mhm. Und die wilde Kombination und die richtige Abfolge von diesen Befehlen führt am Ende zu einer komplexen Logik. Und zwar zu der komplexen Logik, die ich da mal in C++ oder C ausgedrückt hatte.
Exakt.
Der Übergang zwischen der Hochsprache, die wir als Mensch verstehen, und der wirklich Low-Level-Sprache, die dann noch der CPU versteht oder der Mikrocontroller, das macht der Compiler. Dann haben wir das mal festgehalten. Das ist gut.
Dann spielt ja eine wichtige Rolle während der Entwicklung eigentlich schon, aber auch danach, das Testen und das Debuggen. Das Debuggen eher während der Entwicklung. Wie funktioniert das mit so einem System oder mit so einem Mikrocontroller? Weil es ist ja wahrscheinlich ein Tick anders als am Computer. Ist das eine Herausforderung? Und dann anschließend die Frage, wie kommt das Stück Software, was denn da entwickelt wurde, auf 100.000 Kaffeemaschinen, ja, die dann vielleicht produziert werden oder noch mehr? Wie funktioniert das?
Okay, also wenn du deine große Aufgabe in Kaffeemaschinen in viele kleine Aufgaben schneidest, du hast die Architektur, du weißt die Schnittstellen, also du weißt, wie dein Stück Code, das du schreiben möchtest, auszusehen hat, dann machst du das heute eigentlich so testgetrieben. Das heißt, dieses kleine Stückchen, das du schreibst, da schreibst du einen Test zu und Testerwartung. Das heißt, wenn ich verschiedene Dinge ausführe, möchte ich als Ergebnis das haben. Und so organisierst du dann deine Entwicklung. Und wenn du diesen Testcode dann geschrieben hast, dann integrierst du den in das Bestehende, in die bestehende Architektur und testest es dann auch auf der Hardware. Ne? Damit, wenn ich jetzt hier mal meinen Boiler einschalten möchte, dass der auch hinten wirklich anschellt. Und das nennt man dann so eine Software-Hardware-Integrationstest. So. In der industriellen, professionellen Entwicklung gibt es solche genannte Systeme dazu, die das, wenn du eine Änderung am Code machst, müsst du ja auch ausschließen, dass du dadurch andere Programmteile beeinflusst. Und dann gibt es ein CI-System. Das heißt, da gibt es ein Testsystem, wo 12 Kaffeemaschinen mit unterschiedlichen Softwareständen, wahrscheinlich unterschiedlichen Ausbaustufen drin ist, und du spielst die Software auf und das wird getestet, soweit als möglich. Ne? Ist immer schwierig, Hardware-Reaktionen zu erfassen. Das heißt, so ein Thermometer dann auch ins Wasser reinzuhalten, das wird ja auch sehr langwierig sein, aber gibt es andere Testausstattungen, um das zu ermöglichen. Das heißt, Änderungen an der Software werden in einen Softwareänderungsstand eingepflegt und getestet, und das wird dann automatisiert gemacht. Wenn du dann irgendwann mal so deine vielen kleinen Aufgaben fertig hast und du bist eigentlich sicher, dass es jetzt deine Kaffeemaschine fertig ist, dann machst du so einen Systemtest. Ne? Du hast am Anfang dir ja aufgeschrieben, das muss meine Kaffeemaschine alles können, und wenn ich dann im Auto herfahre und über WLAN hier die Kaffeemaschine einschalte, muss das auch alles erfolgen. Das kannst du auch nochmal alles manuell nachtesten, und dann machst du einen Knopf dran. Dann sagst du, jetzt ist meine Software fertig. Diese fertige Software kannst du ja aus deinem Programmcode jederzeit herstellen, und es gibt dann während der Produktion der Kaffeemaschine den Schritt, den auch der Burkhardt macht, nämlich er bringt dann seine Software auf das Gerät drauf, das nennt man oft Flashen, weil es in diesen persistenten Speicher reinschreibt, und dann ist deine Kaffeemaschine fertig und kann rausgeschickt werden.
Und das Flashen passiert dann sehr schnell und in irgendeinem Produktionsschritt, einfach in der Produktion der Kaffeemaschine, ja.
Das ist so schön, dass du sagst, und dann machst du einen Knopf dran und dann ist die Software fertig.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Unterschied also bei Embedded zu normaler Software, die ist nämlich gefühlt nie fertig. Gerade wenn wir jetzt, ich spanne mal kurz zum Web rüber, da ist ja eine Software, die lebt ja davon, dass die ganz viele Abhängigkeiten hat, und also der Browser, die ganzen Sicherheitsbibliotheken und PDF-Verarbeitung und so weiter. Und alles das verändert sich ja in Lichtgeschwindigkeit um dich rum. Das heißt, du musst ständig deine Software wieder anfassen, wieder aufmachen, nur alleine, um sie sicher zu halten und um die neuesten Patches einzuspielen und Sicherheitslücken, die gefunden wurden. Habe ich nicht das Problem bei Embedded Systems, weil die Hardware und alles um mich rum ist ja festgezimmert, ist halt die Kaffeemaschine. Ja? Und das ist natürlich ein ganz schönes Gefühl, dass dann irgendwann mal alles getestet ist, funktioniert. Und dann funktioniert es im besten Falle, sofern der Akku noch hält und alles irgendwie von der Elektronik sauber ist, auch noch die nächsten 40 Jahre, oder? Schon ganz cool. Ja.
So es die Bauteile noch gibt, natürlich, ne?
Ja.
Ja und nein. Es ist manchmal so, manchmal auch nicht. Es gibt ja auch komplexere Dinge, wenn du Betriebssysteme drin hast, zum Beispiel Linux, es gibt ja auch Embedded Windows, es gibt ja was auch immer. Und die haben natürlich auch Sicherheitslippen.
Ja.
Ne? Okay. Und die musst du natürlich dann auch fixen. Und das heißt, du müsstest dann auch ein Update reinbringen. Und das musst du dir halt in der Softwarearchitektur dann auch überlegen, mache ich ein Betriebssystem rein? Wenn ja, welches und warum? Und das sind alles so Aufgaben, so Architekturentscheidungen, die ein Softwarearchitekt eben irgendwann mal fällen muss.
Warum sollte ich denn das machen? Also tatsächlich bringst du mich jetzt auf was? Ich hatte mal mit Android und Embedded Android auch in Anführungsstrichen zu tun in der Vergangenheit. Und auch ein Windows wie auch ein Android oder sowas ist ja dazu in der Lage, viele verschiedene Programme oder Apps auszuführen. Und das hatte ich verstanden, auf einem Embedded-System ist aber eigentlich genau ein Programm, was zum Beispiel eine Kaffeemaschine regelt oder sowas. Wieso komme ich jetzt auf die Idee, ein Betriebssystem da drunter zu packen?
Es kommt auf die Komplexität des Problems an, das du löst. Wenn du nur eine Kaffeemaschine steuerst, ich glaube, du wirst kein Betriebssystem dazu nehmen. Dieser Programmablauf, den kannst du schon selber komplett implementieren. Und das sagt man auch, das sind Bare Metal. Das sind also so wirklich direkt auf der Hardware und sonst nichts. So. Aber denk mal an
ein Kiosk-System im McDonald's oder Burger King, wo ich meinen Kram bestelle. Wenn ich da hingehe.
Ja, schon eher. Ne? Wenn du zum Beispiel viel Grafik brauchst, du brauchst parallele Prozesse, du hast viele Dinge, die miteinander vernetzt sind.
Im Traktor vielleicht, so ein ja, auf dem Feld, Agrar, da sind doch total die krassen Displays drin und so weiter. Und das muss ja mit allem irgendwie Kurbelwelle hinten und irgendwie Trecker.
Du hast noch ein GPS dran, genau, und was auch immer. Und wenn du dann auch noch verschiedene Prozesse hast, mit denen du kommunizieren musst, also je komplexer dein Problem ist, desto eher nimmst du dann noch ein Betriebssystem rein, weil es einfach schon viel eingebaut hat und weil es dir die Hardware-Abstraktion wegnimmt. Ne? Wenn eine Hardware von Betriebssystem unterstützt wird, dann brauchst du keine Treiber zuschreiben, also keine Software-Schicht, die direkt die Hardware ansteuert, sondern das hat schon mal jemand anders für dich gemacht.
Verstehe, es spart dir ja unter Umständen also Zeit, ja, in der Entwicklung, und es öffnet dir hinten raus vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten, weil du auch zum Betriebssystem ja auch vielleicht nochmal eine neue App draufpacken kannst oder sowas.
Wenn es ein Betriebssystem ist, wie zum Beispiel Embedded Linux, dann kannst du die ganzen Tools und Utilities von Linux benutzen, was deine Entwicklung viel geschmeidiger macht, viel schneller macht, als wenn du wirklich auf dem Microcontroller direkt wie auf dem Arduino mit der IDE programmierst. Ne?
Gibt es irgendwelche Zukunftsaussichten? Also wie verändern sich Embedded Systems in der Zukunft, wenn sie sich denn verändern? Ja, ich habe jetzt gehört, dass ja doch eigentlich überall Betriebssysteme reinkommen, und wirkt dann irgendwie alles schon so ein bisschen wie so ein Smartphone in anderer Form. Ja? Liege ich da richtig in der Annahme, oder ist das eigentlich ganz anders?
Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die Verschmelzung von Mensch und Maschine, das ist ja wirklich so ein Ding, das ja Science Fiction immer beredet wird, aber jetzt kürzlich gab es Unternehmen, die die Chips ins menschliche Gehirn eingepflanzt haben. Das sind natürlich Embedded Systeme. Und die es ermöglicht dann für medizinische Anwendungen, dass Patienten allein über ihre Gedanken, Gehirnströme, wird vom Embedded System wahrgenommen, andere Geräte steuern können oder auch Prothesen ansteuern. Also das ist jetzt zwar wirklich ganz, ganz jung, aber diese medizinischen Anwendungen, die gibt's schon und die funktionieren auch immer, immer besser. Also das ist Horror, aber auch ja eine Möglichkeit, um Menschen zu helfen, ihre Defizite einfach auszugleichen. Und das finde ich schon auch sehr spannend. Ich glaube, man muss halt wirklich sehr genau hinschauen, was man erlaubt und was man nicht erlaubt oder was man machen möchte oder nicht machen möchte mit dieser Technologie.
Okay, und das klingt jetzt ja erstmal so, als würde es den Menschen helfen, und klingt irgendwie auch ziemlich viel cooler als eine Kaffeemaschine.
In der Tat, aber klar, das ist dann wirklich so speziell.
Okay, das heißt, ein Embedded System, was wirklich in der Lage dazu ist, die Eingangssignale des Körpers aufzunehmen und dann Aktoren in irgendwie einer Art Implantat oder einer Prothese oder sowas zu bewegen. So.
Exakt, man muss das natürlich anlernen, und wenn man dann an Lernen denkt, dann ist man natürlich auch sehr schnell bei der KI, weil es gibt natürlich auch KI auf Embedded Systeme, die sehr auf dem Vormarsch sind.
Okay, da würde ich jetzt vielleicht doch noch eine Sekunde bleiben. Also das heißt, bisher redet man ja irgendwie von so Large Language Models, LLMs, und wie der Name schon sagt, sind die ziemlich groß. Jetzt habe ich aber auch schon von den SLMs gehört, den Small Language Models. Ist das etwas in die Richtung, die du da anreißt, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch sogar der Ursprung der KI, die Mustererkennung. Also ich habe für einen Sensorhersteller gearbeitet, der hat dann eben so ein KI-Modell auf ein FPGA integriert und das macht jetzt Barcode-Erkennung. Das macht es wahnsinnig schnell, viel schneller, als dass man es in Software machen kann. Und diese Modelle musst du dann einfach lernen und dann kannst du Barcode erkennen. Und ist auch auf dem Embedded-System integriert, also nicht groß.
Cool, okay, also da steht noch ja viel an beim Thema Embedded Systems in Zukunft. Dir wird nicht langweilig.
Absolut.
Ja, mir hat das ein gutes Bild gegeben über Embedded Systems. Also mir war schon vorher halbwegs klar, was es ist, aber nicht, was dahinter steckt. Alex, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt uns noch erzählen möchtest rund um Embedded Systems?
Ja, vielleicht nochmal das, was die generelle Entwicklung bei Embedded Systems im Vergleich zu Webanwendungen ausmacht. Embedded Systems hast du ja eigentlich so eine ganz spezifische Anforderung und du machst jetzt aus einer Kaffeemaschine vielleicht auch keine Teemaschine unbedingt, ne? Das ist schon irgendwie alles dann ein bisschen vom System her anders. Und deswegen gibt es eigentlich nicht mehr so grundlegende Änderungen und die Software ist viel stabiler. Wenn du jetzt eine Yoga-App im Web entwickelst, dann gehst du ja viel hypothesenbasierter vor, weil du gar nicht weißt, wie dein Benutzer, der die Yoga-App benutzt, wie der darauf reagiert, was der cool findet oder so. Und das ist so ein Trend, das sieht man, dass diese Art der Entwicklung, der Softwareentwicklung, sich sehr ausdifferenziert, was Embedded Systems angeht und was es Informationssysteme oder Web- oder Cloud-Anwendungen angeht, wo man den Benutzer mit drin hat und die man auch dann quasi an seine Reaktion, was er gut findet oder schlecht findet, dann einfach auch ausrichtet. So, das ist eigentlich mehr hypothesenbasiert, ne? Das andere ist mehr anforderungsgetrieben. Das ist schon ein ganz großer Unterschied, ja.
Verstehe. Gut, das war eine wichtige Ergänzung. Burkhard, willst du noch was dazu sagen als Webentwickler? Siehst du das auch so?
Ja, voll, ne? Also das ist ja das Leid. Du musst ja irgendwie refaktorisieren, sage ich immer, ist das Stichwort. Also du bringst was ins Feld irgendwie. Das hat ja auch wirtschaftliche Aspekte, muss auch mal irgendwann fertig werden und so. Gerade wenn du eine kleine Firma bist, das Lied können wir ganz laut singen. Und und dann benutzen die ersten User das und die sagen, oh nee und so und hier die UI und so. Und dann fängst du an ständig. Deswegen sagte ich gerade schon, es ist ja so herrlich zu sagen, die Software ist fertig. Ja. Die Software ist halt auch im Web nicht fertig, nicht nur wegen den Dependencies, sondern halt auch, weil Kunden, UX, Mode, ja, es gibt Mode unter der Software-Sachen so, ja. Gerrit sagt mir neulich, das sieht irgendwie, ja, das ist ja irgendwie schön so, Material UI und so, aber irgendwie sieht das total altbacken aus, so, ja. Es gibt Modeerscheinungen, ja, und auf einmal müssen die Ecken wieder ein bisschen runder sein und die Fenster ein bisschen transparenter und so, und dann fängst du schon wieder an, rumzuschrauben an der Software, so, ja. Also, und dann, dieses Geschraube ist halt nie zu Ende, ja. Das ist genau so, wie er sagt, und das ist für die Architektur total wichtig, weil du musst nämlich tatsächlich den Code so anlegen, dass der, ohne dass er total kaputt geht und völlig Spaghetti ist zum Schluss, in der Lage ist, irgendwie ein bisschen hin und her geschiftet zu werden, je nach Anforderungen. Ja. Mhm. Ich glaube, das kann man halt viel besser leisten, weil man die Power hat, der Hardware dahinter. Denn immer Generizität und wenn du Code so schaffst, dass er einfach zu verändern ist, verlierst du immer Performance. Das ist einfach so. Ja. Das ist, glaube ich, ein mathematisches Grundgesetz. Und bei den Embedded-Systemen wollen wir das nicht. Da wollen wir exakt das, was es tun soll, sehr gut, sehr performant, sehr energiesparsam irgendwie hinrichten und es nicht nochmal komplett umbügeln. Ja. Da kann man halt die Türen zuschließen, sage ich immer. So
beim kann System. Da die Freiheitsgrade auch aus meiner Richtung reinbringen. Ne? Bei uns sind es dann jetzt weniger das UI, das hier treibt, oder die Technologien, die Plattformen, die Frameworks oder ähnliche Dinge. Aber wenn du Produktvarianten hast, ne, du hast jetzt eben nicht nur eine Kaffeemaschine, ja, sondern du hast 12 oder vielleicht kann das Ding tatsächlich auch irgendwo in einem anderen System eingesetzt werden, dann musst du ein Variantenmanagement dir überlegen. Ne. Das heißt, dieselbe Software so aufteilbar machen, konfigurierbar machen, dass die für ganz verschiedene Anwendungszwecke auch wieder eingesetzt werden soll, weil du möchtest den Code ja eigentlich auch nicht nochmal dann einfach schreiben. Ne?
Das verstehe ich. Also für die Kaffeemaschine, die 50 Euro kostet, die 150 Euro kostet und die 300 Euro kostet, oder wie bei den Staubsaugern, ne? Kann halt quasi die Software, die Embedded-Software auch mehr oder weniger. Ja? Also wenn der Gerrit sich die für 400 rauslässt, dann kann die halt WLAN. Ja? bei der 100-Euro-Variante schmeißt du das WLAN raus und musst dann halt, genau. Dann ist eine andere Variante von fast dem gleichen Code minus WLAN Access. So, ja.
Wenn nicht sogar die gleiche Software drauf ist, die wird nur anders parametriert.
Oder ja, das ist natürlich im besten Fall.
Also, also WLAN-Funktion einfach ausgeschaltet, wenn man so will, auskommentiert, der Code.
Ja. Nein, nicht auskommentiert. Das ist ja immer die Entscheidung der, des Varianten, ob du das zum Zeitpunkt des Programmstarts entscheiden möchtest oder zum Zeitpunkt, wenn du das Programm übersetzt. Das sind so zwei Möglichkeiten, die musst du dir auch vorher überlegen, wie du das denn angehst.
Compilation Time und Runtime, ja.
Okay. Dann würde ich sagen, passt das erstmal und würde sagen, wir kommen zum Ende von unserem Podcast. Aber nicht, Alex, ohne dir nochmal die Gelegenheit zu geben, nochmal auf ja, deine Dienstleistung auch hinzuweisen. Vielleicht den Zuhörern nochmal zu sagen, wie man dich erreichen kann, wenn es um ein Embedded System Projekt geht. Oder vielleicht sagst du einfach nochmal selber, in welchen Fällen man dich erreichen sollte.
Ich bin ja jetzt schon seit, wie gesagt, seit über 10 Jahren Softwarearchitekt für Embedded Systems und das heißt, ich arbeite da in Projektteams mit, unterstütze die, aber bei mir gibt es eben auch ein Mentoring in Embedded Softwarearchitektur. Das heißt, wenn ein Entwickler Architekt werden möchte, dann macht er ja in der Regel Fortbildung, da gibt es das ISAQB, das ist so ein Zertifizierungsprogramm und ich unterstütze ihn dann aber in seiner alltäglichen Arbeit, weil als Entwickler hast du einen anderen Fokus wie als Architekt. Und vor allem ist diese Zusammenarbeit mit dem Team meistens herausfordernd. Du bist im Unternehmen auch in das Produktmanagement integriert. Genau, da helfe ich mit meiner Erfahrung. Das heißt, es ist so ein Mentoring, das über ein paar Wochen geht. Wir stecken uns so Ziele und wir telefonieren uns dann einmal in der Woche zusammen. Und das ist dann so ein ganz lebendiger Austausch. Und ja, das ist das Zweite, das es bei mir gibt.
Das klingt doch gut. Und wo kann man da mehr Infos noch finden?
Alexander Eisenhut im Netz googeln, dann landet bei mir. Die Domain ist eisenhut-se.de.
Prima, das sollten wir hören. Werden wir auch verlinken, natürlich in den Shownotes. Ja, dann mal herzlichen Dank, Alex, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und bis bald.
Danke euch, es war wirklich eine sehr kurzweilige Angelegenheit und hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und entschuldigt, liebe Zuhörer, ich hatte heute mindestens 12 Frösche im Hals und immer noch einen. Meine Stimme macht heute nicht das, was sie soll, aber das wird vielleicht die nächste Folge wieder besser, kann man sich nicht gegen wehren. Alles klar. Tschüss aus Hamburg. Auch an meiner Stelle, Alex, vielen lieben Dank.
Tschüss aus Freiburg.
Einfach Komplex wird präsentiert und produziert von Heisenware. Wir freuen uns auf deine Fragen und dein Feedback an podcast@heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Bis Dienstag in 2 Wochen und tschüss aus Hamburg.